Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
In Österreich leider, wenn man sich die Befragungen anschaut, sind die Einstellungen leider recht traditionell im Vergleich jetzt zu europäischen Ländern. Das heißt, da gibt's noch sehr viel Luft nach oben. Wenn ich so zurückschaue, seit ich feministisch aktiv bin oder beruflich tätig, und ich habe ja auch immer wieder in Projekten oder so Erwachsenenbildung viel mit jungen Leuten zu tun, und da hat sich meinem Eindruck nach schon auch einiges getan.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jung-Nickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Brigitte Teißl. Sie ist Feministin, Autorin, Journalistin und leitende Redakteurin beim Magazin Anschläge. Das wurde vor 40 Jahren gegründet, also 1983, zu einer Zeit, wo die Frauenbewegung in Österreich langsam erstarkt ist. 1989 wurde die Vergewaltigung in einer Ehe endlich strafbar. 1990 wurde dann Johanna Donal erste Frauenministerin. Es war ein langer Weg bis dorthin und ein langer Weg ist es weiterhin. Österreich ist eines der Länder mit der höchsten Quote an Femiziden. Immer noch gehen kaum Männer in Karenz. Darüber und über vieles andere zum Thema Feminismus will ich heute mit Brigitte Teißl sprechen. Liebe Brigitte, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Wir beginnen unseren Podcast immer mit der Transparenzpassage. Also das Erste ist, woher wir einander kennen. Wir beide kennen einander so ganz gut. Also nicht besonders gut, aber wir kennen einander.
Aus dem Internet hauptsächlich, ja. Aber
ja, genau. Immer mal wieder die Wege gekreuzt, glaube ich. Und die zweite Frage ist, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig oder dort Parteimitglied bist.
Nein, bin ich nicht, auch nie gewesen.
Gut, dann fangen wir mal allgemein an. 40 Jahre Feminismus, 40 Jahre Anschläge. Ist das ein Anlass zum Feiern für dich oder doch eher einer für Frustration angesichts der Lage? Wie ist so die Gefühlslage bei dir?
Also wenn wir wirklich 4 Jahrzehnte zurückschauen, würde ich sagen, gibt schon einiges zu feiern. Also einerseits wirklich konkrete Gesetzesänderungen, so frauenpolitische Meilensteine. Wenn wir uns daran erinnern, dass in den 80er Jahren noch solche Gesetze gab wie ein Heiratsverbot für geschiedene Frauen, dass sie dann 10 Monate warten mussten, bis sie wieder heiraten durften. Also das hat jetzt meine Mutter zum Beispiel noch betroffen. Ein großes Gewaltschutzpaket in den 90ern, was du schon erwähnt hast, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde. Also das ist mal einerseits auf der gesetzlichen Ebene und ich denke auch, dass sich im gesellschaftlichen Bewusstsein einiges getan hat, dass es zum Beispiel ein anderes Bewusstsein gibt für körperliche Selbstbestimmung, sexuelle Belästigung. Aber andererseits stehen wir natürlich noch immer vor riesigen Baustellen. Also zum Beispiel bei der Verteilung von unbezahlter Care-Arbeit hat sich fast gar nichts getan. Das ist noch immer Frauensache im Grunde. Und wir sehen natürlich auch, dass einmal erreichte Errungenschaften überhaupt nicht in Stein gemeißelt ist. Wenn wir uns jetzt global anschauen, im Beispiel Polen, wo die jetzt mittlerweile abgewählte PiS-Regierung, aber den Schwangerschaftsabbruch eigentlich komplett kriminalisiert hat und es wirklich auch Schwangeren das Leben gekostet hat. Das heißt, man kann sich nie auf Errungenschaften ausruhen. Aber ich bin doch, würde ich sagen, vorsichtig optimistisch, dass wir uns stetig so ein kleines Stück raus aus patriarchalen Verhältnissen bewegen.
Was verstehst du eigentlich unter Feminismus?
Ja, also für mich ist es zuallererst eine soziale Bewegung, die das Patriarchat bekämpft und sich für die Gleichberechtigung aller Geschlechter einsetzt, aber jetzt nicht nur in den bestehenden Verhältnissen, sondern das auch so als Zukunftsvision oder als Utopie immer das gute Leben für alle gibt. Und das heißt, dass man da auch immer andere Diskriminierungsformen mitdenkt, wie Rassismus, Klassismus, Homofeindlichkeit oder Behindertenfeindlichkeit. Und sich also auch gegen jede Vereinnahmung, zum Beispiel rechte Vereinnahmung, so auch klar entgegenstellt.
Mhm. Gehen wir mal 40 Jahre zurück. Anschläge wurde 1983 gegründet. Du hast es vorher schon gesagt, so einige Jahre auch nach der Reform des Familienrechts. Also da war schon irgendwie einiges in Bewegung. War das so der Beginn einer starken Frauenbewegung in Österreich?
Ja, also es gab ja schon im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert eine wichtige Frauenbewegung, so eine bürgerliche und sozialistische, die gar nicht nur für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, sondern auch schon für Zugang zu Bildung, bessere Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber die zweite Frauenbewegung, so in den 70ern, war sicher auch ganz wichtig und ein ganz wichtiger Schub so für eine Neuordnung der Geschlechterverhältnisse, würde ich sagen. Also das sind wirklich für die damalige Zeit auch radikale feministische Forderungen auf die Straße getragen worden. Es haben sich viele feministische Initiativen gegründet. Es ist viel publiziert worden und vieles, was wirklich bis heute nachwirkt, würde ich sagen.
Ich finde es immer ganz interessant, wenn ich mit meiner Mama rede. Die ist 49 geboren und das dann so mich beklagt über eben durchaus noch Probleme, die es gibt im Moment mit Gleichstellung und so. Und sie mir dann erzählt, mit welchen Problemen sie sich damals auseinandergesetzt haben und so. Und dann schwanke ich schon immer auch ein bisschen in diese Dankbarkeit oder Bewunderung für diese starken Frauen, die damals wirklich auch das angegangen sind, ja, zu noch viel schlechteren Bedingungen teilweise.
Ja, total. Feministisch ist das eh so ein Slogan, dass wir immer so auf den Schultern von unseren Vorkämpferinnen stehen. Das finde ich so ein ganz schönes Bild. Da gibt's, also manchmal finde ich es auch ein bisschen frustrierend, wenn man so liest, dass, ich weiß nicht, 1912 ein Text veröffentlicht wurde, wo vieles man heute genau noch so publizieren könnte. Aber im Grunde genommen, ja, gibt's da von meiner Seite auch viel Bewunderung und Dankbarkeit, woran man da schon anknüpfen kann.
Was waren eigentlich so, kann man das sagen, was so die Hauptgründe waren, warum dann 83 die Gründung von Anschläge war?
Also die Gründerinnen haben das so formuliert, dass sie dem medialen Main und Mainstream wirklich eine konsequent feministische Perspektive entgegensetzen wollten und selbst das Heft in die Hand nehmen. Und wenn man da zurückdenkt, da war es bei Weitem nicht so selbstverständlich wie jetzt, dass Themen wie sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, Schwangerschaftsabbruch wirklich quer durch alle Medien vorgekommen ist, diskutiert wurde, sondern da waren feministische Medien schon ziemliche Vorreiterinnen. Wenn man da ins Archiv schaut, findet man viele, also nicht nur bei Anschlägen, auch bei anderen feministischen Medien, Themen, wo die einfach weit ihre Zeit voraus waren sozusagen und dann auch wichtige Impulsgeberinnen für die Debatte.
Du bist leitende Redakteurin bei Anschläge. Was siehst du so als deine Hauptaufgabe an? Also, oder sagen wir es so, was ist so einerseits deine praktische Hauptaufgabe und was ist dann irgendwie quasi die übergeordnete, die du für dich selbst darin auch findest?
Ja, wir sind bei Anschläge zwei leitende Redakteurinnen. Ich und Lea Suse-Michel sind das aktuell. Wir sind ein sehr kleines Team, also wir haben aktuell 5 Angestellte und haben auch ein ehrenamtliches Kollektiv. Und in der Praxis ist meine Arbeit querbeet sehr vieles. Also sehr viel Arbeit ist für mich, AutorInnen zu suchen und Texte zu redigieren. Aber wir müssen auch selbst von Öffentlichkeitsarbeit bis Anträge schreiben, Dokumentation, eigentlich alles selbst auch mitmachen, weil wir haben jetzt zum Beispiel nicht mal eine eigene Person für Öffentlichkeitsarbeit, Social Media. Da müssen wir sehr viel selbst machen. Und ja, unser Selbstverständnis so als feministisches Medium ist schon auch, dass wir im Austausch mit feministischen Bewegungen stehen, diesbezüglich auch eine Plattform bieten, dass da Debatten passieren. Und ja, das sehe ich dann schon auch so als übergeordnete Aufgabe, sich da zu vernetzen, zu informieren, den Austausch zu halten und dass wir schon auch Teil einer feministischen Bewegung sind. Also wir sagen das immer, wir halten uns an alle journalistischen Qualitätskriterien, aber wir haben schon eine klar politische Haltung, die eben feministisch ist, und das machen wir so transparent eben.
Erfordert das eigentlich viel Reflexionsarbeit? Also auch damit man aufpasst, dass man da nicht irgendwie mal den Weg verliert oder vielleicht in irgendwelche bequemliche Fallen tappt oder so, wenn ich es jetzt übertrieben ausdrücke. Aber weißt du, was ich meine? Sein, sich auch immer wieder stets damit auseinandersetzen.
Ja, also das erfordert auf jeden Fall sehr viel Arbeit, Aufwand, und glücklicherweise haben wir auch zum Teil sehr kritische LeserInnen, die da nicht immer sehr nachsichtig sind mit uns, beziehungsweise auch bei feministischen Veranstaltungen im Austausch. Also wird man schon auch dazu angespornt, sich permanent kritisch zu hinterfragen, was ganz gut ist, denke ich. Natürlich gibt es immer wieder Leerstellen, Dinge, die man übersieht, Perspektiven, die man nicht mit einbezieht. Aber das eben immer wieder da mal hinzuschauen, ist schon mal ein wichtiger Schritt, denke ich.
Du hast es vorher angesprochen, die Leserinnen und Leser. Hast du manchmal das Gefühl, dass man auch ein bisschen höhere Maßstäbe an euch ansetzt oder genauer hinsieht?
Ja, schon. Also ich weiß schon, dass ich einfach sehr viele LeserInnen habe, die totale Expertinnen sind in verschiedenen feministischen Debatten, in vielen Bereichen dann viel mehr Expertin als ich selbst. Und genau, da wird uns natürlich auch irgendeine Leerstelle oder ein bestimmter Begriff oder so weniger verziehen, als wenn das jetzt ich weiß nicht, ORFAT wäre.
Brigitte, was hat dich eigentlich zur Feministin gemacht?
Ja, ich kann es jetzt gar nicht so klar sagen, aber ich war von Kind auf schon immer, haben mich Gerechtigkeitsfragen immer sehr umgetrieben. Einerseits soziale Gerechtigkeit und ja, so Geschlechterungerechtigkeiten ist meine Erinnerung, haben mich als Kind schon immer sehr aufgeregt, einfach die klaren Zuschreibungen, die es an Frauen gab. Und ja, zu Hause haben wir eigentlich auch recht viel über politische Themen gesprochen. Und ich war eigentlich lange, also so in meiner Schulzeit, war ich gar nicht in einer Politgruppe, einer feministischen Gruppe. Ich bin am Land aufgewachsen und da gab es auch nicht so viel. Aber ich bin eigentlich immer am Thema drangeblieben. Und als ich dann in Graz studiert habe und später in Wien, ja, da gab es dann auch die Anknüpfungspunkte für mich an konkrete Gruppen, und da hat sich das dann intensiviert.
In welchem Umfeld bist du denn aufgewachsen? Also haben dich deine Eltern da auch geprägt oder deine Mama?
Ja, zum Teil. Meine Eltern, also mein Vater, der ist schon verstorben, aber war schon, also schon länger verstorben, aber war schon auch ein sehr politischer Mensch, vielleicht mehr als meine Mutter. Meine Mutter schon auch. Es waren jetzt beide nicht glühende Feministinnen, aber sagen wir mal ein Grundverständnis auch von meinen Großeltern her, väterlicherseits, für Ungerechtigkeiten, vielleicht stärker im Fokus soziale Ungerechtigkeiten. Ja, väterlicherseits ist auch so eine klassische Arbeiterinnenfamilie, die ja, da auch ein bisschen organisiert waren. Aber ich hatte jetzt, muss ich sagen, nicht eine glühende Feministin in meinem Umfeld, also weder familiär noch in der Schule. Bei meinen LehrerInnen war es leider eher das Gegenteil. Das heißt, ich habe mir da schon ein bisschen selbst erarbeitet, mir da die Leute zu suchen.
Bleiben wir kurz dabei. Apropos Vorbild, hast du ein feministisches Vorbild oder mehrere? Oder wer hat dich dann so auch geprägt feministisch?
Also, ich bin ja so weniger eine Freundin der einzelnen Heldinnen, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich ganz viele, die ich unglaublich bewundernswert finde. Zum Beispiel österreichische frühe Vordenkerinnen, Antifaschistinnen, Widerstandskämpferinnen, die auch sehr viel in Sachen Frauenrechte und Arbeiterinnenrechte vorgedacht haben. Aber und ja, es gibt da ganz viele, deren Arbeit ich, deren Aktivismus ich immer unglaublich bewundernswert finde, aber ich könnte jetzt nicht sagen, so Person 1, 2, 3, das sind meine wichtigsten Vorbilder.
Wenn man über Feminismus in Österreich redet, kommt man immer zu Johanna Donal. Ja. 1990 wurde sie die erste Frauenministerin und auch eine Art Galionsfigur des österreichischen Feminismus. Wie siehst du das denn? Also was hat ihre Arbeit bewirkt und vor allem auch, was hat sie für den Feminismus in der öffentlichen Wahrnehmung gemacht?
Ja, ich glaube, sie war und ist eine unglaublich wichtige Figur. Und das ist uns Österreicherinnen vielleicht gar nicht genug bewusst, wie auch international eigentlich das außergewöhnlich war, dass so eine Feministin Staatssekretärin und dann Frauenministerin ist. Und es gibt ja auch diesen Film, Die Donal von der Sabine Derfflinger. Und da kommt, finde ich, ganz gut raus, dass sie eigentlich schon alle wichtigen, also alle nicht, aber viele wichtige zentrale feministische Fragen einfach zusammen gedacht hat, sehr gut verstanden hat und soweit ihr das möglich war, vieles bewirkt hat. Ich denke, sie war sehr kämpferisch und auch machtbewusst. Im Nachhinein gibt es natürlich einiges an Verklärung, was ich auch immer ganz lustig finde, weil ich war jetzt zwar zu jung, dass ich ihre aktive politische Karriere wirklich so intensiv verfolgt hätte, aber ich kann mich noch schon an diverse Sprüche erinnern, also was das nicht für eine radikale Emanze sei und das sei wirklich zu viel. Und sie war auch innerhalb der eigenen Partei bei Weitem nicht nur beliebt. Also das redet man vielleicht jetzt nicht mehr so gern darüber, aber ja, natürlich hat sie enorm viel Gegenwind bekommen, musste das sehr viel aushalten. Und ich schätze mal, also das schreitet jetzt fort und irgendwann wird sie dann wahrscheinlich so eine Art Säulenheilige sein. aber ja, das war sie natürlich in ihrer aktiven politischen Karriere weniger.
Aber es ist total interessant, was du sagst, weil es stimmt natürlich. Also sie hat ja auch den Finger auf das gelegt, was niemand wollte. Ja. Also sie hat ja auf das gezeigt, was unbequem war und so. Und wurde dafür ganz schön angefeindet.
Total,
also ja. War ja auch oft alleine damit dann.
Ja, voll.
Ich fand es auch interessant, dass sie ja, also wenn man ihre Karriere anschaut, habe ich mir schon öfter gedacht, oder heißt es ja auch, hätte sie eigentlich irgendwann SPÖ-Vorsitzende werden müssen. Sie war dann schlussendlich stellvertretende Vorsitzende, auch so irgendwie ein Schicksal von erfolgreichen Frauen, das dann doch in der zweiten Reihe Schluss ist.
Ja, das war wahrscheinlich ein zu früher und zu radikaler Schritt, wäre das gewesen für die SPÖ. Und ich habe ja den Eindruck, unter Franitzky gab es da ja dann fast schon ein bisschen eine Rückwärtsbewegung. Ich weiß nicht, aber war wohl nicht denkbar.
Red mal noch kurz über eine andere sehr polarisierende Feministin, Alice Schwarzer. Die ist ja auch, also wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Mama rede und so, und dann stellt sie mir eine zum Teil ganz andere Schwarzer vor, ja, die damals für Dinge gekämpft hat, wofür sie durchaus dankbar war oder froh, dass das jemand mal so benennt. Wenn man sie heute ansieht, ist man das nicht. Also ja, wie stehst du dazu?
Ja, ich muss sagen, ich kann mich aktuell überhaupt nicht mehr mit ihr identifizieren. Ihre Kampagnen, die sie da fährt und ihre hauptsächlichen Themen sind ja heute Sexarbeit, Prostitution, Geschlechtsidentität, Migration und da ist sie, finde ich, fast schon erschreckend in manchen Punkten abgedriftet. So sehe ich das jetzt. Geht auch sehr fragwürdige Allianzen ein. und denke, ja, dass das sehr schade ist, weil sie ja in Deutschland schon eine sehr prominente Figur ist mit sehr viel Reichweite. Und ja, dass sie die jetzt so nutzt, ist natürlich schade. So sehe ich das.
Glaubst du, hat jede Zeit ihre eigenen Feministinnen oder ihren eigenen Feminismus eigentlich?
Ja, ich denke, es gibt schon immer wieder Themen, die zu einer bestimmten Zeit besonders groß sind. Es gibt halt auch immer Dinge, die parallel laufen, also die feministischen Positionen zu manchen Fragen, wie zum Beispiel Sexarbeit, sind ja sehr vielfältig und dann wird manches eben gar nicht so wahrgenommen und man hat das Gefühl, das ist verschwunden, aber es war immer da und bekommt dann aber nur zu einer anderen Zeit wieder mehr Aufmerksamkeit, weil da wird oft auch feministisch allgemein so ein bisschen eine Chronologie konstruiert, so ein zeitlicher Ablauf von Positionen, wo es aber immer auch eine gewisse Gleichzeitigkeit gab. Aber ja, ich denke, es gibt immer wieder einzelne Themen, die einfach zum Beispiel jetzt eben einfach Schwangerschaftsabbruch, reproduktive Rechte, nachdem die in vielen Ländern so angegriffen wurden, mobilisiert das dann einfach wieder mehr. Und viele Leute gehen auch deshalb auf die Straße, was einfach, bevor es nicht diese politischen Angriffe gab, einfach nicht als so großes Thema gesehen wurde.
Mhm. Ja, ich fand es ganz interessant in der Corona-Zeit, oder interessant ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war eigentlich erschreckend in der Corona-Zeit, wie dann doch wieder zurückgefallen wird auf sehr viel veraltetes Rollenverständnis. Was sind denn heute so die großen Herausforderungen oder Hürden eigentlich für Frauen?
Mhm. Ja, Stichwort Corona, das hat mich auch einiges erschreckt, muss ich sagen. Und da sind wir eh schon bei der unbezahlten Care-Arbeit. Also, dass die nach wie vor so extrem ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt ist, ist einfach eine Riesenbaustelle. Und da muss sich sehr viel ändern. Da muss vielleicht auch wieder mehr feministische Aufmerksamkeit dafür geben. Weil es wird zwar darüber gesprochen, aber es hat sich wirklich de facto in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt nichts verändert. Dann würde ich sagen, wenn wir uns anschauen, dass Alleinerziehende und ihre Kinder und alleinlebende Pensionistinnen zu den Gruppen zählen, die am häufigsten von Armut betroffen sind, dann brauchen wir auf jeden Fall eine andere, wirklich armutsfeste soziale Sicherung. Das sind einfach, unter den Armutsbetroffenen sind Frauen einfach deutlich überrepräsentiert, was auch wieder sehr viel mit der Care-Arbeit zu tun hat. Wo es auf jeden Fall noch sehr viel Anstrengung braucht. Und ja, im Gewaltschutz, also die Femizide, die jetzt wieder so hoch sind in Österreich, da wirklich das quasi als nationalen Notstand anzuerkennen und da Gewaltprävention ganz neu zu denken, ist, denke ich, ganz wichtig, was natürlich auch wieder mit den Geschlechterverhältnissen, mit den Machtungleichheiten zu tun hat. Weil das sind ja nicht bloß Gesetze, das ist ja auch, das sind ja auch gesellschaftliche Machtverhältnisse und Rollenbilder. Und ja, wenn wir uns rechte Politik international anschauen, dann finde ich es auch sehr besorgniserregend, dass da besonders viel homofeindliche, transfeindliche und so weiter Politik wieder gibt. Und wenn wir denken, jetzt eine Gleichstellung in Österreich ist auch ganz jung, also da zum Beispiel, dass es eingetragene Partnerinnenschaft gibt, Ehe für alle. Und das waren ja innerhalb der Frauenbewegung auch wichtige Kämpfe, also von Lesben und queeren Personen da überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen und dann auch gleichgestellt zu werden. Das ist jetzt alles eben, diese Errungenschaften haben wir noch nicht lange und ich denke, da muss man sich auch ganz klar positionieren und sich solchen Angriffen entgegenstellen.
Wo siehst du denn im Moment die Hauptverantwortung oder wo soll, ist es eine politische? Muss sich politisch vor allem etwas ändern?
Ja, ich denke, es ist immer so eine Gegenseitigkeit. Also es ist auf jeden Fall die Frauenpolitik in Österreich, würde ich seit der Regierung Kurz 1 absolut auf dem Abstellgleis sehen. Also Gabriele Heinisch-Hossack ist die letzte Frauenministerin, die ich in Erinnerung habe, die wirklich noch eine engagierte Frauenministerin war, würde ich das jetzt so sagen. Und seither...
Ja, wir haben ja gerade eine Frauenministerin, die von sich selber sagt, sie ist keine Feministin. Spiegelt sich das in der Politik wieder?
Ja, ich würde sagen, ganz klar. Also ich erlebe jetzt Susanne Raab leider nicht als Frauenministerin, die für ihre Sache brennt. Wobei ich das dann auch gar nicht immer nur auf dem an dem Begriff Feministin oder nicht aufhängen würde, weil da gibt es ja immer wieder die Debatten. Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal so eine große Debatte, ob die Angela Merkel sich jetzt als Feministin bezeichnet oder nicht. Und ich wäre schon zufrieden damit, wenn Susanne Raab bestimmte politische Vorhaben angeht, auch wenn sie sich nicht als Feministin bezeichnet. Aber ich denke, das passt grundsätzlich schon zusammen.
Ich habe dich vorher unterbrochen, Entschuldigung. Du wolltest gerade sagen, eben, dass dir das fehlt, auf jeden Fall von Seiten der Regierung hier ein klarer Auftrag oder ein Bemühen von Seiten der Regierung für Frauenrechte.
Ja, also es gibt schon immer wieder einzelne Initiativen und ich denke auch, dass sich da die Grünen jetzt in der Regierung punktuell auch auf jeden Fall bemühen, aber insgesamt würde ich sagen, ist es viel zu wenig, vor allem es auch als Querschnittsmaterie in allen Bereichen zu sehen. Und gerade auch in der Pandemie hatte ich den Eindruck, dass es völlig untergegangen ist. Und das ist dann halt immer der Effekt, wenn man sagt, oh ja, wir haben jetzt Wichtigeres. Wenn man das eben nicht als zentrale Querschnittsmaterie überall sieht, dann gibt es natürlich immer was Wichtigeres. Und danach schauen wir uns mal die Frauenpolitik an.
Gerade beim Feminismus habe ich in Österreich manchmal das Gefühl, dass das irgendwie mehr gleisig gefahren wird oder dass sich die Realitäten sehr voneinander unterscheiden. Also Stichwort jetzt Gendern. Mhm. Ich habe gedacht, das Thema ist längst durch und dann kommt die niederösterreichische Landesregierung und verbietet das BinnenI. Ja. Und auf der anderen Seite sitzt irgendwo im tiefsten Bundesland eine Mama, die nicht arbeiten gehen kann, weil der Kindergarten, wenn es überhaupt einen gibt, von 9 bis 12 offen hat. Ja. Wieso ist das so gespalten auch?
Es gibt ja jetzt wirklich sehr viele Bemühungen, gegen das Gendern, das sogenannte, vorzugehen in Österreich und Deutschland. Und da ist auch ganz interessant zu sehen, dass rechte Kräfte und Rechtskonservative ihre Strategie geändert haben, sich auch ein Stück weit modernisiert haben. Die sagen jetzt nicht mehr, keine Ahnung, solche Sachen wie ja die Frau gehört zu Hause, nach Hause zu den Kindern, sondern es sind da andere Themen wie eben LGBTIQ-Themen oder eben auch das Gendern, einfach so Sachen, die sich gut emotionalisieren lassen, die polarisieren und also geschlechtersensible Sprache ist schon wichtig, ist für mich auch ein wichtiges Thema, aber eigentlich das wichtigere Thema, finde ich, das sieht man immer wieder, ist es von den Leuten, die dagegen polemisieren und das dann halt auch politisch nutzen. Also dass natürlich auch in der symbolischen Ordnung offensichtlich eine wichtige Wirkung hat, sieht man schon daran, wie manche Leute dagegen ankämpfen. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass das feministische Thema Nummer 1 wäre. Da gibt's dann auf jeden Fall eine Verzerrung in der Wahrnehmung. Natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, es gibt natürlich auch feministisch, also zum Beispiel Feminismus heute ist sehr akademisch. Und natürlich gibt es da auch immer wieder Leerstellen oder Allianzen, die so nicht existieren. Also ich will nicht sagen, dass da alles super läuft. Aber dieses wirklich billige Polemisieren, das macht da, denke ich, schon viel aus und lenkt dann auch ab von Fragen und sowas wie so ein Erlass irgendwie, das in der Sprache bei der Landesregierung zu verbieten. Das ist ja eigentlich, also ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, traurig oder lächerlich, aber ja.
Ich würde lieber über ein anderes Thema nämlich reden, also jetzt mit dir sowieso, aber auch generell gesellschaftlich. Und das Thema ist, dass in Österreich Frauen sterben, weil es Frauen sind. Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu seit der Corona-Krise. Frauen werden hierzulande vor allem im Kontext von Beziehungen getötet. Also es ist für Frauen gefährlicher, zu Hause zu sein als draußen. Siehst du da Bemühungen von Seiten der Regierung, politische Bemühungen, dass das irgendwie wirklich angegangen wird und dass da wirklich konkret etwas passiert, um Frauen zu schützen?
Also es gibt jetzt punktuell schon Initiativen, es ist auch das Budget dafür erhöht worden, allerdings weiß man nicht genau, wo das wirklich hinfließt. Und ich bin jetzt auch keine Expertin dafür, aber Gewaltschutzinitiativen eben fordern ja schon länger, dass es einfach viel größere Investitionen braucht in Gewaltschutz, aber auch Gewaltprävention und auch Sensibilisierungsarbeit von Polizei und Justiz zum Beispiel. Und dass es, dass man sich auch zum Vorbild nehmen kann in anderen Ländern. Ich glaube, in Spanien ist das, wo es auch so ein wirklich eine nationale Einrichtung gibt, die das koordiniert, die sich das dann auch konkret anschaut, gibt's Gesetzeslücken bezüglich eben, also konkret auf Femizide, die das anders dokumentieren, die Fälle sich konkret anschauen, und da gibt's in Österreich sicher zu wenig. Ich denke, das Thema muss einfach einen viel größeren Stellenwert bekommen. Also diese Nachrichten werden irgendwie schon so alltäglich. Und ich denke, ja, das könnte man, also das dürfen wir eigentlich gesamtgesellschaftlich nicht einfach so hinnehmen.
Siehst du da die Medien mehr in der Verantwortung? Weil es wird ja auch oft irgendwie irreführend geframed. Also sie hat ihn verlassen, deshalb wurde er wütend oder so.
Ja, auf alle Fälle. Da gibt es auch immer wieder den Hinweis von Gewaltschutzinitiativen. Also ich denke, es hat sich schon was getan, dass es mehr Bewusstsein gibt. Aber das ist noch immer gang und gäbe, Familiendrama oder dann auch Faszination für Täter. Also für wenn es besonders aufsehenerregende Fälle gibt und dass dann wenig das zu wenig das Strukturelle in den Blick genommen wird. Also dass nicht immer so eine Einzelfallaufregung ist, sondern eben da auch wirklich stärker betont wird, das passiert dauernd und warum passiert es dauernd.
Wie ist das eigentlich, wie beurteilst du denn die Gesetzeslage dazu? Also weil meistens können Frauen, die Gewalt erleben, gar nicht viel dagegen tun und die Polizei oder die Gesetze greifen erst, wenn es zu spät ist, beziehungsweise ist auch dann die Verurteilungsrate im Grunde verhältnismäßig gering.
Ja, da muss ich auch wieder sagen, dass ich keine Expertin bin, aber soweit ich mich dazu informiert habe, also ich denke grundsätzlich ist es immer schwierig, da auf gesetzlicher Ebene einfach dem Problem beizukommen. Aber ich denke, es ist immer Luft nach oben. Es gibt ja auch die Forderungen, dass man zum Beispiel, dass es zu wenig hingeschaut wird, wenn Täter schon mehrfach, wenn es da mehrfach Anzeigen gab wegen Körperverletzung oder Wegweisungen, dass es da dann auch eine juristische Handhabe gäbe, die vielleicht so nicht genutzt wird. Ja, bezüglich der Verurteilungsraten, also gerade bei sexualisierter Gewalt ist es ja auch ganz schlimm, wenn man sich das anschaut, wie da auch Prozesse verlaufen können. Ja, es ist halt immer die Frage, wie weit man dann wirklich juristisch etwas machen kann. Aber da gibt es ja auch die Forderungen, dass man auch innerhalb des Systems einfach schon mehr Sensibilisierung braucht und auch immer wieder so Studien, dass dann auch wirklich Unterrichterinnen zum Beispiel bestimmte Mythen einfach so wie Vergewaltigungsmythen auch verbreitet sind und damit auch argumentiert wird. Da kann man auf jeden Fall etwas machen, beziehungsweise sich das einfach in anderen Ländern auch anzuschauen, wo das irgendwie besser funktioniert. Was da jetzt dann die beste Lösung wirklich juristisch wäre, da bin ich dann überfragt wieder.
Wenn wir uns das heute anschauen, wie patriarchalisch ist unsere Gesellschaft noch?
In Österreich leider, wenn man sich die Befragungen anschaut, sind die Einstellungen leider recht traditionell im Vergleich jetzt zu europäischen Ländern. Das heißt, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Wenn ich so zurückschaue, seit ich feministisch aktiv bin oder beruflich tätig, und ich habe ja auch immer wieder in Projekten oder so Erwachsenenbildung viel mit jungen Leuten zu tun, und da hat sich meinem Eindruck nach schon auch einiges getan. Und die sind dann zum Teil auch schockiert, wenn sie so etwas hören wie die Gesetze, die es da gegeben hat in den 80ern oder 90ern. Und ein neues Bewusstsein ist aber natürlich nicht per se eine Altersfrage. Also das, denke ich, ist auch immer so ein bisschen eine Falle. Die Jungen werden uns dann schon alle retten und gewisse Haltungen sterben einfach aus. Das sieht man ja immer wieder international, dass sich das auch wieder drehen kann. Aber ja, ich sehe schon auch in Österreich positive Entwicklungen grundsätzlich.
Du hast 2009 den ersten feministischen Podcast gegründet, feministischen Blog. falsch abgebogen. Denkwerkstatt. Wann war für dich klar, dass du feministische Themen beruflich aufarbeiten willst?
Also damals, als ich den Blog gegründet habe, also es war der erste feministische in Österreich, in Deutschland gab es da schon einige, habe ich Gender Studies studiert und da hatte ich einfach so den Wunsch, die Themen auch irgendwie zu verarbeiten. Also ich habe ja vorher auch eine FH für Journalismus und Unternehmenskommunikation in Graz gemacht, habe dann aber nicht gleich journalistisch gearbeitet und das war so die Möglichkeit, dass ich über den Blog das so ein bisschen weitertreibe. Und das ist dann einfach so ein wichtiges Thema für mich geworden. Ganz hilfreich war da vielleicht, dass ich nie so eine konkrete Karriereplanung hatte. Also ich habe sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht, um mir das Studium dann noch zu finanzieren. Und mir war schon klar, dass es jetzt nicht beruflich unbedingt nur hilfreich ist, da feministisch sichtbar und aktiv zu sein. Aber das, da hat dann irgendwie so eines zum anderen geführt, unter anderem auch durch den Blog.
Wie ist dir eigentlich damit ergangen, dass du dieses Thema zu deinem beruflichen gemacht hast?
Ja, das ist für mich immer so ein bisschen ein Maßstab, dass ich sehe, dass sich schon was getan hat, weil ich weiß noch, 2009, 10, 11, 12 so, das war schon irgendwie, also damals gab es ja noch viele BloggerInnen, das war damals so ein bisschen was wie heute die Podcasts vielleicht, und wenn ich da irgendwo war, dann war das halt immer ein Riesenthema, also da kommt jetzt die Feministin und also dass ich mich permanent irgendwie rechtfertigen musste und man halt dann immer die drei großen Vorteile oder irgendwelchen Streitfragen besprechen musste, bis man mal irgendwie zu seinem eigenen Anliegen gekommen ist. Und das hat sich schon ganz klar für mich verändert. Dass das nicht mehr so ein großes Thema ist und dass ja auch in vielen Medien heute ganz selbstverständlich die Themen gibt. Aber ja, es gab natürlich immer wieder Gegenwind. Ich bin auch interessanterweise als Bloggerin noch viel mehr angegriffen worden, also dass ich so anonyme Hate-Mails bekommen habe bis hin zu Morddrohungen, was jetzt lustigerweise nicht mehr so ist. Und das war damals wirklich bei ganz vielen Bloggerinnen, ist auch traurig, dass da viele Stimmen einfach aus dem Netz verschwunden sind, so viel zu Cancel Culture übrigens, weil die wirklich so massiv bedroht und angegriffen wurden, dass sie komplett eingeschüchtert worden sind, wirklich auch am Arbeitsplatz bedroht. Gibt's natürlich heute bei großen prominenten Stimmen auch noch, wie die Natascha Strobel zum Beispiel macht ja auch immer wieder darauf aufmerksam, oder die Veronika Born-Mehner. Mhm. Da habe ich dann das Glück, denke ich, dass ich nicht so viel im Rampenlicht stehe. Aber damals ging so die Bloggerinnen-Szene, da hat sich wohl schon auch irgendwie so eine antifeministische, maskulinistische Szene auf uns eingeschworen. Und ich hatte aber das Glück, dass ich durchgehalten habe. Hat mir auch die Vernetzung mit anderen geholfen. Und irgendwann, muss ich ehrlich sagen, stumpft man dann auch ein bisschen ab. Also es gab Anwürfe am Anfang, die mich noch mega aufgeregt haben, was mir heute schon einfach komplett egal ist. wenn man es einfach schon so oft gehört hat.
Ja, und auch eine Art Selbstschutz wahrscheinlich.
Ja.
Was tust du, was dir gut tut, damit du, weil ich meine, die Themen, mit denen du dich beschäftigst und eben jetzt auch diese Angriffe oder so, das kann auch schon schwer sein, denke ich mal, schwere Kost und schwer auch für sich zu verarbeiten. Was hilft dir?
Ja, am wichtigsten finde ich wirklich die Vernetzung mit anderen. Also die auch an feministischen, antiklassistischen Themen dran sind, die auch Gleiches erleben. Also ohne diesen Austausch wird es für mich nicht gehen. Das gibt dann schon Kraft. Ja, ich denke, das ist das Wichtigste für mich.
Wie blickst du eigentlich in die Zukunft, Brigitte? Glaubst du, dass die Gleichstellung aller Geschlechter irgendwann mal erreicht ist?
Ja, sehr schwer zu beantworten, aber als Utopie darf man es natürlich nie aus den Augen verlieren. Ich denke, ich werde es sicher nie erleben.
Wünschen darf man sich alle.
Aber nachfolgende Generationen hoffentlich schon irgendwann.
Das ist heute übrigens meine letzte Folge des Podcasts im Jahr 2023. Und ich habe das ganze Jahr über nur Frauen eingeladen. Mhm. Und das war jetzt auch gar kein Dogma von mir, sondern das war, ich dachte, ich schaue mal, wie weit ich komme in den Themen, die mich interessieren, wenn ich nur Frauen einlade. Und siehe da, es war überhaupt kein Problem. Man findet für jedes spannende Thema mindestens eine spannende Frau, die was dazu zu sagen hat. Und da war ich dann schon irritiert auch, weil wenn man das nämlich so in der medialen Darstellung sieht, dann sieht man überwiegend Männer. Und das hat mich dann schon wieder mal verblüfft, wie verzerrt das eigentlich ist.
Ja, super, dass du das gemacht hast. Ich muss sagen, es ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit, AutorInnen zu finden, InterviewpartnerInnen und teilweise auch für Veranstaltungen, Leute am Podium. Ich mache das jetzt schon über 10 Jahre und kann sagen, es funktioniert. Ich will nicht leugnen, dass es manchmal nicht auch sehr viel Anstrengung ist, also bei gewissen Themen. Und es ist wirklich auch schon noch so, dass Frauen zum Teil da ein bisschen schwieriger zu überreden sind.
Ja, das stimmt.
Aber es ist halt wirklich eine Frage.
Vor allem bei Podiumsdiskussionen oder so.
Ja, also. Ja, genau. Ob man eben Energie reinsteckt und dann geht das schon.
Ich habe eher sogar manchmal das Gefühl, also es müsste ja gar nicht eben diese Ausschließlichkeit und so, das muss ja gar nicht sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht so in unseren Köpfen drinnen ist. Ja, also es gibt dann irgendwie diese Männer von A bis Z, die man zu gewissen Themen immer anruft und man, ja, es ist gar nicht so in unserem Kopf drinnen, dass du dafür auch eine gut ausgebildete, clevere Frau fragen kannst.
Ja, das sind sicher auch, denke ich, so eingefahrene Strukturen und dann manchmal vielleicht auch ein Stück Bequemlichkeit, weil man weiß, die drei Männer, die rufe ich an und die sind sofort da. Ja.
Na, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Danke, liebe Brigitte, für das spannende Gespräch.
Ja, ich sag auch danke.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Falls ihr euch jetzt mehr für das Thema und das Magazin Anschläge interessiert, dann lest doch mal rein auf anschläge.at. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Missing Link.